Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen ja zu einem ganz besonderen Podcast. Ich muss sagen, heute ist es schade, dass es ein Podcast ist, denn ich würde gerne allen Zuhörern zeigen, wo wir hier sind. Wir sind in dem ältesten Profangebäude der Hansestadt Hamburg. Alle Hamburg-Kenner wissen, wo das steht, nämlich auf Neuwerk. Bei mir zu Gast ist, ja, wenn ich mal ein bisschen zuspitzen würde, würde ich sagen, ein Großgrundbesitzer und Immobilienmogul, weil er nämlich als Finanzsenator noch viele Grundstücke und Häuser sein eigenen. Bei mir ist Andreas Dressel.
Moin.
Moin. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben ja heute wirklich, muss man sagen, schon einiges gesehen und haben gesagt, wenn wir schon so viel Zeit haben, dann nehmen wir auch unbedingt einen Podcast auf. Und ja, ein kurzer Eindruck hier zur Insel. Was verbindet Sie mit Neuwerk?
Ja, also ich bin wirklich sehr geflasht von dieser Insel, muss ich sagen. Ich bin in der Tat in meiner Funktion quasi als Immobiliensenator dann mal vor einigen Jahren hierher gefahren, weil es um die Sanierung dieses Leuchtturms ging und muss sagen, habe mich ein bisschen schockverliebt in diese Insel. Bin dann nach ein paar Wochen danach mit der Familie hier auch nochmal übers Wochenende hergefahren und ich kann wirklich den Hörerinnen und Hörern das sehr, sehr empfehlen. Ich finde einfach, wenn man Hamburger, Hamburgerin ist, sollte man irgendwie einmal auf Neuwerk gewesen sein, sei es für einen Tagestrip, sei es für ein Wochenende. Es ist ein ganz, ganz besonderes Stück Hamburg und ich habe eigentlich alle, die hier dann das erste Mal sind, haben alle gesagt, ich will auch wieder hin, weil man sich wirklich toll erholen kann, weil man runterkommen kann. Und wir sind jetzt an einem ganz besonderen Ort, insofern wirklich schade, dass...
Im Senatorenzimmer,
aber es ist vor allem auch ein Hochzeitszimmer. Und die Idee, wenn der Leuchtturm saniert ist, ist, dass hier das eine Außenstelle des Standesamtes werden soll, sodass man dann hier vor einem hamburgischen Standesbeamten sein Ehegelübnis ablegen kann und danach in der Turmschenke kann man gleich den Hochzeitsempfang machen und die Hochzeitsnacht kann man dann auch im Leuchtturm verbringen, weil wir das ja auch herrichten wollen, dass dann wieder Beherbergung hier stattfinden kann. Also mehr Hamburg geht nicht, aber mehr Nordsee geht auch nicht. Und diese Kombination ist eben was ganz Besonderes und Einzigartiges.
Mehr Hamburg geht nicht ist eine schöne Überleitung. Sie müssen ja im Podcast immer Ihre Lieblingsstadt nennen. Neuwerk ist keine Stadt, insofern ist es.
Ja, Hamburg ist natürlich meine Lieblingsstadt, Geburtsstadt und fast nie aus Hamburg draußen gewesen. Ich war dann einmal zum Rechtsreferendariat 3 Monate in Los Angeles, aber sonst echt ein Hamburger Jung durch und durch.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Ich gebe es zu, das ist dann auch der Stadtteil, aus dem ich komme. Das ist Volksdorf, weil es wirklich eine große Heimatverbundenheit gibt, wenn man da eben groß geworden ist, auch sein Leben verbracht hat. Und es ist wie viele Hamburger Stadtteile eine super soziale Infrastruktur von der Bücherhalle, Schwimmbad, Museumsdorf, ganz viele auch gastronomische Angebote, toller Ort zum Großwerden für Kinder und insofern auch da stark heimatverbunden.
Ihr Lieblingsgebäude, jetzt bin ich gespannt.
Das ist in der Tat der Gänsemarkt, die Finanzbehörde, die mit der ich durchaus auch viel verbinde. Wir haben die ja gerade für Hamburg auch wieder zurückgekauft, weil wir auch finden, dass es klug ist, dass denkmalgeschützte Immobilien, die mal für einen Zweck für Hamburg gebaut worden sind, dann auch Hamburg gehören sollten. Und da bin ich schon als kleiner Steppke, als mein Vater dort Abteilungsleiter war im Amt für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung, vermutlich das erste öffentliche Gebäude, in dem ich gewesen bin, muss Ende der 70er Jahre die Finanzbehörde gewesen sein, wo ich dann Paternoster gefahren bin.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
In Hamburg?
In Hamburg.
Also da muss ich sagen, ist es gut, dass wir uns hier aufhalten auf Neuwerk, denn das ist ein so tolles Stück Hamburg mit der Nordseeluft. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, der tollste Ort, Lieblingsort in Hamburg, weil man eben hier all das, was man mitlenken muss für Hamburg, nämlich die Immobilienthemen, wunderbar mit einer perfekten Wohlfühlatmosphäre verbinden kann.
Ein Gebäude dürfen Sie abreißen. Welches trifft es?
Ja, da sind natürlich einige, die tatsächlich ein Stück in die Jahre gekommen sind, wo wir auch sagen müssen, das passt dann nicht mehr in die Zeit. Ich will mal sagen, dass die City-Hochhäuser abgerissen wurden war eine kluge und richtige Entscheidung. Sie war umstritten, aber sie war im Ergebnis richtig. Und das, was da jetzt entsteht, ist tatsächlich in der Südbadzone Übergang zum Welterbe Speicherstadt und Kontorhausviertel die deutlich bessere Variante. Deswegen würde ich jetzt sagen, für diesen Abriss würde ich jetzt nochmal nachträglich Partei ergreifen.
Das ist übrigens mehrheitsfähig, weil wenn ich irgendwie jetzt die bald 100 Podcasts durchhöre, ist das mit Abstand am meisten genannt worden. Insofern ist der Abriss vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Wenn es hier zwischendurch knackt, liegt das daran, dass wir an einem ganz alten Eichentisch, würde ich sagen, sitzen. Und insofern knackt es noch ein bisschen weiter.
Der ist auch aber Teil von Denkmalgeschützt.
Ja,
jedes Möbelstück hat hier eine eigene Nummer. Also Herr Eaton sitzt jetzt auch auf einem Senatorenstuhl.
Ja, ich habe es geschafft, sozusagen.
Aber der hat auch eine Nummer. Insofern, wer hier irgendwann mal hierher kommt zu einer Hochzeit, wird auch hier Platz nehmen können. Das ist alles Teil des denkmalgeschützten Ensembles dieses Hauses.
Ja, wir sind ja auch deshalb hier, weil die Finanzbehörde gerade sich intensiv auch um Gebäude kümmert. Das haben vielleicht viele gar nicht so auf der Uhr. In diesem Gebäude, wo wir gerade sind, kostet 22 Millionen Euro, um es wiederherzustellen. Sie sind eigentlich ein richtig großer Player im Immobilienmarkt, oder?
Ja, und das ist ehrlicherweise auch gut, weil wir doch gesehen haben, dass die letzten Jahre die Kräfte des Marktes am Immobilienmarkt allein es nicht richten können. Und wir haben durchaus ja vor der Immobilienkrise auch durchaus Preisentwicklungen in einigen Segmenten gesehen, die nachher niemandem gut tun. Und jetzt ist ein bisschen auch, haben sich da auch manche Hoffnungen von Preisentwicklungen, das in Projektrealisierung umzusetzen, ja auch so nicht erfüllt. Und deshalb ist es, glaube ich, klug, dass die Stadt aktiv mit ihrem Immobilienportfolio umgeht, entwickelt, auch mal ankauft, siehe Gänsemarkt, und dass das auch preisdämpfend auf den gesamten Markt wird, mithilft, dass Mieten sich nicht mehr so stark entwickeln, und natürlich kann auch ein bisschen das historische Erbe der Stadt bewahrt werden.
Kann man so ein bisschen so Pi mal Daumen sagen, wie viele Gebäude sind eigentlich im Besitz der Stadt?
Ja, wir zählen ja die letztlich die Quadratmeter und die Flurstücke, und wir sind durch jetzt auch die aktive Ankaufspolitik der letzten Jahre etwa an der Schwelle, dass der Stadt und den Konzernunternehmen der Stadt wieder 50% der Landesfläche gehören. Das ist ein bisschen auch als Ziel vereinbart im Senat. Und das ist etwas, was, glaube ich, hilft, in den nächsten Jahren auch Entwicklung möglich zu machen und Spekulation ein Stück weit einzudämmen.
Es gibt ja viele Experten, die sagen, man solle lieber in Köpfe statt in Steine investieren, Brains statt Bricks. Sie investieren auch viel in Bricks.
Ja, weil manchmal natürlich Investitionen in Steine auch Investitionen in Köpfe erst möglich machen. Und das kann man beim Schulbau und beim Hochschulbau wunderbar sehen. Heerscharen von Bildungs- und Baupolitikern aus ganz Deutschland kommen nach Hamburg, um sich zu gucken, wie habt ihr das eigentlich mit dem Schulbau hinbekommen. Wir haben jetzt, wenn wir die 10er und die 20er Jahre addieren, werden wir 10 Milliarden Euro in den Schulbau investiert haben. Und wenn man das mal auf pro Kopf umrechnet, wird man nirgendwo in Deutschland so ein Investitionsvolumen bekommen. Und da sagt man immer so schön, der Raum ist der dritte Pädagoge. Und was wir da teilweise an muss man sagen, Palästen auch für Schulen errichtet haben, ist etwas, was sich positiv auf die Bildungserfolge auswirkt. Und auch das baut ein Stück Stadt.
Aber Sie waren nicht in einem Palast wahrscheinlich als Schüler, oder?
Ehrlicherweise auch in einem Schuhmachergebäude.
Ah, okay.
Das Walter-Gymnasium in Volksdorf, 1930 gebaut, ist auch ein Werk unseres geschätzten, unvergessenen Oberbaudirektors Fritz Schumacher. Und da habe ich mich immer wohl gefühlt. Und das lag auch an diesen Räumen. Es war sozusagen eine Schule von 1930, die sozusagen die Bildungsentwicklung der 20er Jahre verarbeitet hat, mit Blick ins Grüne, mit großen Sportbereichen, mit Begegnungsorten. Und ehrlicherweise, das sind immer noch die Erfolgsgeheimnisse auch für Schulen heute. Vielleicht noch ein bisschen effizienter in der Energieeffizienz und in der Raumeffizienz. Aber an sich sind das Sachen, die immer noch Gebäude, die immer noch ein Leitbeispiel für uns sein können.
Ich war in einer quasi brutalistischen Schule, Anfang der 70er gebaut, mit ganz viel Beton. Und ich muss sagen, fast ein Wunder, dass ich jetzt hier auf dem Senatorensessel sitzen darf, aber ja nur als Gast, nicht als Senator. Ist denn dieser Anspruch zu sagen, wir wollen die besten Schulen bauen, auch so ein bisschen ein Zeichen, dass Hamburg neue Leute für sich gewinnen will und mit guten Schulen punkten möchte?
Ja, also wir merken das ja jetzt schon, das muss man auch nochmal sagen, dass Thies Raber sozusagen, was die nicht die bauliche Seite, das hat ja mein Landesbetrieb Schulbau Hamburg gemacht, aber die, was inhaltlich in den Schulen passiert, muss man sagen, der hat er einfach uns ein herausragendes Erbe hinterlassen, dass wir, ne, als wir noch zur Schule gegangen sind, waren wir bei PISA entweder Bremen,
ich Hamburg, zur Schule
weiß ich auch nicht, okay, aber also jedenfalls zu unseren Schulzeiten war immer entweder Hamburg, Berlin oder Bremen. Schlusslich, also Bremen, einigen wir uns auf Bremen. Ist jetzt gemein für alle Bremer Zuhörer, aber egal, ich glaube,
da müssen die durch.
Jedenfalls waren wir hinten bei PISA und wir haben uns geschafft, ins Mittelfeld und teilweise weiter nach vorne zu arbeiten. Das hat ganz viel mit Ressource zu tun, dass der Schulfrieden gewirkt hat. Und ich glaube auch, dass wir so Konstanz haben bei dem Thema Schulbau. Das war nachher das Gesamtprodukt. Und das merken wir einfach ja jetzt auch, dass wenn Familien sich überlegen, wo wollen sie sich niederlassen für das Thema persönliche Jobentwicklung, wo man eine Firma gründet, wo man eine Familie gründet, ist Hamburg hoch im Kurs. Und das hat auch etwas damit zu tun, weil man weiß, dass für die eigenen Kinder in Hamburg es eine gute Perspektive ist. Was jetzt unser nächster Schritt ist, wir wollen das Modell Schulbau auf Hochschulbau übertragen. Da sind wir noch nicht ganz so weit wie im Bereich Schulbau. Wir haben Katharina Fegebang und ich eine Bestandsaufnahme gemacht. Wir werden 6 Milliarden plus X bis in die 40er Jahre also investieren
für die
müssen.
Science City. Und
genau, Science City, HAW, der Hauptcampus. Also wir haben die gesamte Hochschulentwicklung uns angeguckt und werden massiv investieren. Haben auch schon 1 Milliarde verbuddelt, aber es kommen sozusagen jetzt noch 6, 7, 8 Milliarden Euro, müssen wir mal gucken, wie man die Preissteigerungen dann bis in die 40er Jahre berechnet, kommen dazu. Und das heißt, das Erfolgsmodell Schulbau soll auf den Hochschulbau auch ausgedehnt werden.
Wenn ich jetzt mal von Schulbau zum Landesbetrieb Immobilienmanagement komme, da sind ja so zuletzt einige Gebäude verkauft worden, wo sich manche schon gewundert haben oder aufgekauft worden. Zum Beispiel das Karstadt-Gebäude in Harburg. Was will denn die Stadt Hamburg mit dem Karstadt-Gebäude in Harburg?
Also in der Tat gehen wir jetzt nicht plötzlich ins Kaufhaus-Business. Das ist, glaube ich, klar, dass das schwierig ist. Aber auch da geht es letztlich darum, einen Nukleus zu haben für das Thema der Innenstadtentwicklung in Harburg, die verdammt schwierig ist. Und deshalb haben wir eine Möglichkeit gehabt, auf Basis eines Vorkaufsrechts zu vertretbaren Konditionen in den Besitz dieses Gebäudes zu kommen. Es drohte Spekulation. Wir gucken uns dann jeden Einzelfall an. Das wäre spekulativ in nicht gute Hände gekommen. Und da hätte dann jeder gesagt, wieso guckt ihr zu und lasst es zu. Und deswegen haben wir das erworben und wir sind jetzt dabei, mit unseren Immobilienunternehmen, mit dem Bezirksamt Harburg, ein Zukunftskonzept zu entwickeln, wo, und da werde ich drauf achten, nicht einfach wünscht ihr was ist, weil das ist dann auch dem Steuerzahler nicht zuzumuten. Es muss schon einen ordentlichen Business Case geben für das, was da passiert. Aber wir sind in der Verantwortung. Wir reden ja überall über Zentrumsentwicklung, Einzelhandel und so weiter. Und wenn die Stadt dort, wo sie eine Verantwortung hat, einen Beitrag dazu leisten kann, dass drumherum sich etwas entwickelt, dann ist das eine gute Investition, die am Schluss auch sichert, dass die Nahversorger drumherum existieren, wenn ein Frequenzbringer auch in städtischer Verantwortung realisiert werden kann. Und insofern ist das etwas, was uns viel Zustimmung in Harburg bringt. Aber ich werde darauf achten, dass das auch zu wirtschaftlich vernünftigen Konditionen passiert.
Das ist ja eigentlich der zentrale Punkt, weil auf der einen Seite, klar, gibt es ein Gemeinwohlinteresse. Man will nicht, dass die Immobilien verfallen und die Straßen runterkommen. Aber als Finanzsenator oder auch als LIG muss man ja auch ein wirtschaftliches Interesse daran haben. Wie schafft man es, dass es also auch noch wirtschaftlich ist? Weil am Ende des Tages ist es ja oft so, da werden Wünsche an den Finanzsenator oder die Institutionen herangetragen. Wir machen da irgendwie ein Künstlerhaus draus und der Steuerzahler soll es haben.
Wir gucken sehr genau bei diesem, also ich werde jeden Tag ja mit Vorkaufsrechtswünschen behelligt. Und die prüfen wir natürlich immer auf Machbarkeit und Realisierbarkeit, auf Wirtschaftlichkeit. Und ich habe auch schon Vorkaufsrechtswünsche auch abgelehnt, weil wenn dann in bestimmten Einfamilienhausgebieten, wo vielleicht in 50, 60 Jahren vielleicht mal eine Gesamtentwicklung möglich ist, und ich soll dann jetzt Einzelparzellen aufkaufen, die ich überhaupt nicht verwerten kann und wo dann jetzt 50 Jahre Leerstand droht, das ist nicht klug. Das heißt, das muss man sich immer angucken, wo hat man eine wirtschaftliche Nutzungsperspektive. Und die haben wir bei der Karstadt Immobilie, wo auch eine Möglichkeit besteht für Funduszwecke, für ein Sozialkaufhaus, was natürlich, wo ich immer darauf achten werde, dass auch ordentliche Mieten bezahlt werden, weil wir ja die Betriebskosten auch wieder einspielen müssen. Also Ich bin immer für vernünftige Lösungen. Sie müssen wirtschaftlich tragbar sein. Sie dürfen kein Wünsch-dir-was sein. Das ist mein Prüfungsmaßstab dabei.
Der Bahnhof Altena ist fast so schön wie meine alte Schule. Was wollen Sie denn damit machen?
Also Sie meinen das alte Gebäude, was ja sozusagen ein Kaufhaus mit Bahnanschluss. Ja, das können wir in der Tat sehr, sehr bedauern. Ich als ehemaliger Eisenbahnfan bedauere es ganz besonders. Also das wird jetzt ja komplett überplant, wenn dann der Umzug zum Diebsteich Ende der 20er Jahre dann auch umgesetzt sagen, sein wird.
20er, weil Sie mit 2027
naja, die Frage ist ja im Moment, dass man auf die Frage Pünktlichkeit von Bahn auch immer mit Vorsicht genießen muss.
Nicht nur beim Zug, sondern auch beim Baumaßnahmen.
Ja, das hängt ja teilweise miteinander zusammen, wie an dieser Stelle. Aber wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, das zu realisieren. Ich bin auch sehr dafür, weil natürlich, und das weiß ich dann schon als Eisenbahnfan, dass Kopfbahnhöfe nicht betrieblich effizient sind, sondern wenn wir eine Durchgangsmöglichkeit haben, so wie am Diebsteich, dann ist das sinnvoll und wir werden dann, wenn man auszieht aus dem alten Bahnhofsgebäude, wird das dann überplant. Natürlich wird es insbesondere eine Grünachse geben, sozusagen vom Altonaer Balkon bis in die neue Mitte Altona. Und dann wird es natürlich Wohn- und Gewerbenutzung drumherum geben. Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Musik drin, das konkret auszugestalten. Aber auch da ging es darum, wir wollten selber im Driver's Seat sein und nicht sozusagen privaten Spekulationsinteressen uns ausliefern. Und deswegen haben wir den Erwerb getätigt. Und das wird nachher auch etwas, wo wir ja sozusagen auch mit potenziellen Planungsgewinnen tatsächlich auch noch eine wirtschaftliche Perspektive entwickeln können.
Gibt es in der Innenstadt, das ist ja auch so ein kleines Problem, kennt unter Umständen auch Objekte, wo Sie sagen, da gehen wir rein, um also Innenstadtentwicklung zu ermöglichen?
Also das ist ausdrücklich möglich, aber auch da geht es nicht mit Wünsch dir was, sondern wir müssen in jedem Einzelfall gucken. Da sind natürlich auch ein paar Glücksritter unterwegs, die sagen, jetzt hat man vielleicht eine Chance, was hinzubekommen. Wir haben natürlich auch eine Insolvenzmasse eines österreichischen Immobilieninvestors. So, das muss man auch angucken, was da Sinn machen könnte. Aber wir sind da jetzt nicht auf allgemeiner Shoppingtour. Das gibt auch der Haushalt insgesamt nicht her und auch die Liquiditätslage im Blick. Aber ich schließe das im Einzelfall nicht aus, aber ich werde nicht durch öffentliche Ankündigungen die Preise hochtreiben.
Es gibt ja immer noch die Idee des Haus der digitalen Welt, das wäre zum Beispiel ein potenzieller Nutzer.
Also, das ist eine ganz faszinierende Perspektive und wir haben uns im Senat fest vorgenommen, der Kultursenator, die Stadtentwicklungssenatorin, die Schulbehörde und auch mein Haus und auch ich ganz persönlich, dass das eine faszinierende Planung ist, die eine Chance hat. Und das ist so ein bisschen wie Karstadt in Harburg, also sozusagen, wo das ein Nukleus ist, der mit der Zentralbücherei, mit der Zentrale der Volkshochschule, mit einem digitalen Erlebnisraum eine solche Anziehungskraft zu entfalten, dass er neben den kulturellen Nutzungen, die in der Innenstadt sind, und Einkaufsnutzungen sich so gegenseitig zu befruchten, dass daraus etwas entsteht, was nochmal eine Anziehungskraft entfaltet. Das sehen wir in Aarhus, das sehen wir in Finnland, wo es solche Häuser auch gibt. Das heißt, wir haben uns fest vorgenommen, das zu realisieren. Wir sind auch da jetzt in weiteren konkreten Überlegungen, aber da gilt der alte Grundsatz immer erst gackern, wenn das Ei gelegt ist.
Gut, dann warten wir noch, bis das Ei gelegt ist. Ein Ei, was gelegt worden ist, und das haben auch einige als Ei, was man ihnen ins Nest gelegt hat, interpretiert, waren ja die Reformen beim Erbbaurecht, auch der Kompromiss damals mit der Volksinitiative. Ich habe da mit vielen quasi Bauträgern, aber auch Genossenschaften gesprochen, die da sehr, sehr unglücklich waren.
Ja, das kann ich total verstehen, wobei man da auch ein bisschen gucken muss, was ist Phantomschmerz und was ist eigentlich real ein wirtschaftlicher Grund, deswegen Projekte nicht zu realisieren. Und wir haben es haarklein mit der Wohnungswirtschaft und mit der Finanzwirtschaft besprochen, denn letztlich geht es ja darum, wie kann trotzdem ein vernünftiger Business Case entstehen, eine Wohnimmobilie zu realisieren. Wir haben die Erbbaurechtsverträge überarbeitet, wir haben den Erbbauzins gesenkt, der ist bei 1,3% konkurrenzlos günstig. Es gibt nirgendwo einen so günstigen Erbbauzins wie in Hamburg. Wir haben die Verträge so ausgestaltet, dass zum Beispiel bei Auslaufen des Erbbaurechts eine 100% Entschädigung passiert. Wir haben die Verträge so verlängert, dass das quasi faktisch ein ewiges Erbbaurecht sein kann, also mit Verlängerungsoptionen. Wer da keine Finanzierung drauf bauen kann, da soll jemand mal zu mir gerne kommen und dann gucken wir uns das gerne mal an, weil nämlich mittlerweile sogar die Banken sagen, eure Erbbaurechtsverträge sind die besten, die es in Deutschland gibt. Und auch jedem, der aus wirtschaftlicher Seite kritisch darauf guckt, dem empfehle ich mal einen Blick nach London, nach New York, nach Amsterdam, in durchaus sehr kapitalistische Metropolen. Die haben nämlich alle mit Lend-Lease Hochhäuser errichtet über Generationen und Jahrhunderte. Da hat jetzt auch keiner gesagt, das ist eine sozialistische Bodenwirtschaft, sondern die haben geschafft, darauf große Investitionsentscheidungen zu gründen. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, Faktencheck zu machen, wenn es irgendwo hakt, mit uns zu sprechen. Wir finden da eine Lösung und ich kann auch Beispiele aus der jüngsten Zeit sagen, wo wir im Erbbaurecht, habe jetzt gerade, war bei der Einweihung von Wohnungen in aller Mühe, preisgedämpft, 10 Euro netto kalt im Erbbaurecht zur neuesten Erbbaurechtskondition, 88 Wohnungen fertig geworden, tipptopp, der Investor ist glücklich. Also insofern würde ich mal ein bisschen sagen, wenn man auch nochmal unsere Förderung mit dazu guckt, die auch bundesweit einmalig ist. Also insofern glaube ich, verstehe ich, dass die Investoren lieber sagen, ich hätte es gerne in meiner Asset-Klasse, in meinem Portfolio, aber man kann auch im Erbbaurecht tolle Immobilienprojekte entwickeln.
Trotzdem sehen wir in Hamburg wie bundesweit, dass wir unsere Ziele, was die Wohnungsbauzahlen betrifft, nicht mehr erreichen.
Ja, das liegt dann aber eben nicht am Erbbaurecht, sondern natürlich, wir müssen, und da bin ich super froh, dass Karin Pein sich daran gemacht hat, wir müssen den ganzen Regulierungswust entschlacken. Das ist nicht mal alles Schuld der Politik, auf die man dann immer gerne schimpft, sondern diese zigtausenden DIN-Normen sind alles Sachen, wo letztlich die Wohnungswirtschaft auch sich zusammengetan hat, um bestimmte Standards zu setzen, die dann jetzt quasi für immer irgendwo festgeschrieben sind in irgendwelchen Bauverträgen. Das muss dereguliert werden. Wir sind gerade dabei, die Baurechtsnovelle, die HBO-Novelle auch zwischen den Behörden abzustimmen. Die wird jetzt auch, werden ja im Herbst auch mehrere Deregulierungsvorhaben auf den Weg bringen als Senat. Das wird eine ganz zentrale davon. Das heißt, wir gucken alles, was möglich ist, durch Deregulierung, Effizienzsteigerung auch an Potenzialen zu heben. Dann haben wir unsere Top-Förderung, die wirklich einmalig ist, also mit einer 1%igen, mit einem 1%-Zins, das kriegt man bei keinem Baukredit, kriegt man zu den Konditionen. Also kann man wirklich auch allen sagen, die jetzt überlegen, führe ich mein Projekt durch oder blase ich es ab, einmal nochmal bei der IFB zu gucken, ob vielleicht das eigene Immobilienprojekt vielleicht mit der 1%-Finanzierung auch realisierbar ist. Und was ich allen wirklich sagen kann, wir müssen mehr standardisieren. Wir werden mehr Modul- und Systembau realisieren, wo dann auch immer was angepasst werden kann, aber wo Grundmuster auch ein Stück feststehen. Das ist etwas, was ein absolutes Erfolgsmodell ist und das tun wir im Schulbau, das wollen wir im Hochschulbau machen, im Sozialraum und unsere Bitte ist wirklich an alle Investoren, dass auch diese Potenziale im Wohnungsbau zu heben.
Wann glauben Sie, erreichen wir die 10.000 Wohnungen wieder?
Also alle sagen, dass der Wohnungsbaumarkt, wenn man so will, 26, 27, spätestens 28, ein gewisser Schweinezyklus ist ja immer dabei, wieder anspringt. Ich habe auch ein paar Indizien, dass sich was tut. Ich sehe das ja immer bei meinen Einnahmen bei der Grunderwerbsteuer. Die haben sich tatsächlich jetzt auch im Jahr 24 schon ein Stück erholt. Das heißt, da kommt ein bisschen wieder was in Gang. Und wir tun alles und halten Kurs bei der Bauförderung, bei den Erbbaurechtszinsen, bei unseren Bemühungen für Deregulierung, dass wir Top-Bedingungen schaffen, dass wir diese Zielzahlen auch noch in der zweiten Hälfte der 20er Jahre wieder erreichen. Ich meine, wir werden jetzt an die 100.000 auch genehmigt und irgendwann fertiggestellt haben, seit Antritt der SPD-Regierung 2011. Das ist eine beeindruckende Leistung, dass da jetzt eine Talsohle ist. Ist so, aber ich glaube, wir werden alles dafür tun, wieder auf den Erfolgspfad zu kommen. Und wenn vor allem der Sozialwohnungsbaubereich jetzt schneller wieder Fahrt aufnimmt, das sind ja auch die Wohnungen, die wir ganz besonders brauchen. Wenn jetzt ein paar weniger Lofts in Eppendorf gebaut werden, dafür ein paar mehr Sozialwohnungen, ist es, glaube ich, für den Hamburger Wohnungsmarkt auch in Ordnung.
Nun sind Sie ja quasi als Stadt selber Eigner der Sage, da können Sie ja sagen, baut, baut, baut. Nur da sagt der Finanzsenator, aber ich will auch Erträge sehen.
ehrlicherweise, die Saga ist so gut aufgestellt, die kann super bauen, die kann super sanieren und die kann auch Erträge abliefern.
Die kann auch noch mehr bauen, als sie jetzt tut.
Wir sind ja dabei, jeden Tag Potenziale und Projekte anzuschauen. Da ist noch einiges an Planung in den Büchern. Wir sind einfach jeden Tag froh, dass wir die Saga haben. Und wir sind uns ganz sicher, dass Herr Krebs und das ganze Team in der Saga jeden Tag überlegt, was können wir an weiteren Projekten anschieben. Wir haben viel mit der Saga vor und die Saga hat selber auch viel vor.
Sie haben gerade so ein bisschen zugespitzt. Das ist ja ein schöner Wahlkampfslogan, weniger Loftwohnung und mehr Sozialwohnung. Aber lebt eine Stadt nicht auch davon, dass quasi Menschen mit mehr Geld in die Stadt kommen, weil sie als Steuerzahler natürlich auch eine Relevanz haben?
Ich freue mich über jeden, der in der Einwohnerveredelung nach Hamburg kommt. Aber wenn wir mal sehen, dass in den letzten Jahren eben der Anteil von neu gebauten Sozialwohnungen im Verhältnis zu dem, die in anderen Segmenten entstanden sind, haben wir tatsächlich im Sozialwohnungsbau einen besonderen Bedarf. Und die anderen Wohnungen sind auch super und wichtig. Aber sozusagen, wenn man das jetzt anguckt, wo drückt es besonders und wo haben wir auch jetzt ein besonders gutes Angebot, dann sind es in der Tat geförderte Wohnungen. Wir haben ja das Segment gerade erweitert. Wir haben ja nicht nur den ersten Förderweg, den zweiten und dritten.
Jetzt können wir 60%.
Genau. Also das heißt, wir gehen voll in
geförderte Wohnungen.
Genau. Wir gehen also voll in die Mittelschicht hinein. Und das
weil es ja auch sagt, dass der Markt völlig außer Kontrolle ist, oder?
Ja,
60% der Menschen quasi eine Förderung benötigen, um sich eine Wohnung leisten zu können.
Ja, wobei es ist doch gut, dass wir das angepasst haben, um breite Schichten der Bevölkerung auch erreichen zu können. Und auch gerade Mittelschichtshaushalte, die sich überlegen, ne, ziehe ich irgendwie nach Quickborn und hole mir da ein Reihenhaus oder finde ich noch eine etwas größere Wohnung. Familie ist dazugekommen, sozusagen auch zu akzeptablen Bedingungen in Hamburg und die wollen eben nicht 20 Euro netto kalt zahlen, sondern sagen, okay, wenn ich hier eine Perspektive habe, für 12 Euro im dritten Förderweg, dann passt es für mich. Dann ist das etwas, was für die Stadt doch super ist. Insofern bin ich sehr froh und auch als Finanzsenator, weil natürlich je differenzierter die Förderung ist, umso haushalterisch machbarer ist sie auch, weil natürlich die Fördersummen dann auch bei den Förderwegen jeweils unterschiedlich sind. Insofern bin ich ein großer Freund dieser differenzierten Förderung.
Es gibt ja auch nicht Parteifreunde, aber quasi Koalitionspartner, Menschen, die sagen, wir sollten gar keine Einfamilienhäuser mehr bauen.
Ja, das sehe ich explizit anders und ich trage ja auch in einem Kreis der SPD ehrenamtlich Verantwortung und wir sind gerade in Sondierungsgespräche, wie wir zukünftig eine Bezirksversammlungsmehrheit zustande bekommen und egal, wer mit wem koaliert, der Satz, es wird in Wandsbek weiter Einfamilienhausbau geben, den kann ich Ihnen jetzt schon als ersten Satz im Koalitionsvertrag sagen. Wandsbek wird weiter auch Einfamilienhausbau möglich machen.
Das klingt jetzt nicht nach Rot-Grün.
Ehrlicherweise wissen die Grünen selber, dass das vielleicht nicht der schlauste Satz gewesen ist.
Kommen wir mal zu, wir müssen schon, man hat hier so einen tollen Blick, man denkt, man
ist auch so viele.
Ich bin immer abgelenkt, weil ich gucke hier, das ist wirklich großartig, aufs Meer und davor sind so Bäume, es sieht fast
aus. Wo können wir in Hamburg aufs Meer gucken, haben Sie vorhin gesagt?
Aus allen Zimmern.
Ja, genau. Ja.
Können Sie ja vielleicht Ihren Dienstsitz verlagern?
Ja, ich meine, remote arbeiten aus diesem Zimmer,
nicht schlecht. Ja, und wir kommen jetzt quasi auf die Zielgerade und da ist ein Thema ja inzwischen eigentlich immer mit dabei beim Podcast, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, der Elbtower. Wird er fertig gebaut?
Ja, das, davon gehe ich fest aus. Auch das wird ja etwas sein, wo sich das ein bisschen rüttelt und schüttelt, wo wir sehr froh sind, dass der Insolvenzverwalter da einen guten Job macht in der Marktsichtung, Marktsondierung, Interessenbekundungen und so weiter betrachtet werden und bin sehr zuversichtlich, dass es gelingen kann, aus dem, was sozusagen der Markt auch hergibt, dass daraus etwas entstehen kann, was uns der Realisierung näher bringt. Und da gilt wie immer, dass man da jetzt nicht zu früh die Nerven verlieren darf, sondern darauf setzen sollte, dass in den nächsten Wochen und Monaten sich das auch in die richtige Richtung fügt.
Schließen Sie aus, dass möglicherweise auch städtische Unternehmen oder Behörden als Mieter auftreten?
Also das ist in der Tat nicht unser Fokus, sondern sozusagen wir setzen jetzt darauf, dass also der Spielball liegt im Feld.
Aber damit könnte man ja quasi Projekt so ein bisschen über die Höhe
hängen. Ja, aber das sozusagen ist, der Bürgermeister hat, glaube ich, da sehr klar auch gesagt, dass wir da als Steuerzahler für in sag ich mal, Verantwortung für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler da auch sagen, da der Spielball liegt jetzt bei den anderen. Und insofern sollte man da jetzt den Spielball auch lassen. Wir sind flankierend natürlich immer da, auch mit den Beteiligten im Gespräch, unsere Hafen City GmbH, unsere Stadtentwicklungssenatorin.
Ich sage, dass die Stadt sich einen schlanken Fuß
macht. Na, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Das Problem ist, wenn wir jetzt sagen, als Stadt, das wird jetzt alles von der Stadt gerettet, dann würden in der Sekunde würden alle sich wie die Aasgeier auf uns stürzen und sagen, Schweinerei, warum wird nicht das gemacht? Und insofern, glaube ich, ist es sinnvoll, dann, das ist auch der Unterschied zur Elbphilharmonie, was ein öffentliches Projekt gewesen ist. Dieses ist ein privates Investorenprojekt mit einem ordentlichen Grundstückskaufvertrag unserer Hafen City GmbH. Deswegen liegt das Spielball jetzt auf der anderen Seite. Und wir tun das sozusagen, was von außen möglich ist, um sozusagen diesen Prozess in eine gute Richtung zu führen. Und da muss man jetzt ein bisschen die Geduld haben. Ich verstehe, jeden Morgen, wenn man da vorbeifährt, denkt man, wann geht's denn mal weiter? Jeder, der da ungeduldig ist, kann ich gut nachvollziehen. Aber das ist eben jetzt auch in einer schwierigen Phase. Dann ist hat es die Benko-Pleite gegeben. Das heißt, die Marktbedingungen sind schwierig. Was jetzt, wo man einfach Schnipp macht und das Projekt geht einfach weiter, das muss ich ein bisschen sortieren. Aber ich bin auf Basis der Signale, die auch teilweise im Hamburger Abendblatt zu lesen waren, weiter zuversichtlich, dass es ein gutes Ende nehmen wird.
Vielleicht letzte Frage zum anderen Projekt, wo Sie auch so ein bisschen Ihr Herz dran verloren haben, nicht so wie an Neuwerk, aber das Paloma-Quartier auf dem Kiez war ja etwas, was Sie durchaus sehr wohlwollend begleitet haben. Allein, es ist ein wunderbares Projekt, es wird noch nicht gebaut, weil es sich am Ende wohl nicht rechnet.
Ja, auch das wird sicherlich etwas sein, wo man irgendwann auch nochmal auswerten wird, dass die Frage von wirtschaftlicher Tragfähigkeit von großen Immobilienprojekten, ich habe vorhin mal gesagt, wünsch dir was, geht nicht.
Lange Zeit ging es ja. Ne?
Aber ehrlicherweise müssen wir bei großen Immobilienprojekten, ich komme ja nun als Finanzsenator im Finanzbereich auch viel rum, und wir haben, bei den Banken gibt es Stresstests. Und in Wahrheit muss bei ganz großen Immobilienprojekten muss es auch ein Immobilienprojekt-Stresstest geben, wo man quasi mal simuliert, wenn der Baupreisindex so steigt, wenn die Zinsen so steigen, wenn irgendwelche anderen Faktoren dazukommen, ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit noch gegeben. Und da wäre man vielleicht auch beim Elbtower sozusagen unter gewissen Maßgaben dazu gekommen, schwierig, wenn dann der Investor selber in Schwierigkeiten gerät. Und das würde ich uns bei großen Immobilienprojekten empfehlen, funktionieren bestimmte große Projekte nur bei gutem Wetter oder sind die auch in der Lage, einen Sturm durchzustehen?
Und jetzt sind wir im Sturm.
Genau. Insofern, das war mehr sozusagen allgemein immobilienpolitisch, was ich gesagt habe. Und wir sind natürlich dabei, auch für das Paloma-Quartier mit den Beteiligten auch zu sondieren, auch welche anderen Möglichkeiten es geben kann. Das ist eine Herausforderung. Wir haben jetzt enge Planungsmaßgaben aus Sicht des Bezirks und mit den Projektbeteiligten. Aber man muss auch da gucken, denn ich glaube, dass wir noch Jahrzehnte auf eine Brache gucken wollen, ist jetzt vielleicht auch nicht das, was St. Pauli sich wünscht und die Stadt sich wünscht. Und da einen vernünftigen Weg zu finden, das ist sicherlich auch Aufgabe des Senats. Das werden wir begleiten mit den Beteiligten. Aber auch da gilt, wie bei dem anderen Thema, auch immer erst gackern, wenn das Ei gelegt ist.
Was wird eher fertig, der Elbtower oder das Paloma-Quartier?
Das ist jetzt eine gute Wette, die wir jetzt gemeinsam
haben. Also fertig werden hier.
Ich würde sogar sagen, der Elbtower. Ja. Der hat ja auch schon angefangen. Das ist ja auch
ein bisschen. Wollte ich ja sagen, würde ich jetzt auch nicht gegenwetten. Obwohl, ja, wir können eigentlich müssen wir wetten, dann, wenn hier aufgemacht wird, 2027,
ja,
wer das erste Bier bezahlt.
Also ja, super.
Wird das Paloma-Quartier eher fertig, aber ich ahne, ich muss das Bier bezahlen. Herr Dressel, vielen Dank für
diesen Podcast. Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
An einem ungewohnten Ort. Und,
ja, und die Zuhörerinnen und Zuhörer, sei nochmal wirklich gesagt, Neuwerk zu besuchen ist wirklich nicht nur Pflicht, sondern auch Verheißung. Also insofern freuen wir uns, wenn man viele Hamburgerinnen und Hamburger hier sehen kann.
Ja, ein wunderbarer Werbeblock. Vielen Dank, Herr Dressel.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.